Ja, historisch betrachtet ist Gold und Geld sehr nahe, weil wir ursprünglich ja vor allem Goldmünzen hatten und damit die direkte Bindung und der direkte Wert von Gold quasi auch den Wert des Geldes mit beeinflusst hat.
Goldmünzen waren bereits in der Antike ein Zahlungsmittel. Ab der Neuzeit, als Europa sich mit dem glänzend gelben Edelmetall aus den Kolonien versorgte, wurden staatliche Goldreserven zum Maßstab für die wirtschaftliche Stärke eines Staates, erklärt die Ökonomin Elisabeth Springler.
Also vor allem auch in den frühen Formen des Merkantilismus, also Kolonialzeit, da ist auch noch sehr viel mit tatsächlichem Gold als Währung. Aber man muss dann auch bedenken, dass man gleich die ersten Probleme hatte, weil sich natürlich herauskristallisiert hat, dass man immer versucht, das billiger zu machen, das heißt weniger Inhalt von dem Gold in die Münze zu geben, trotzdem dem gleichen Wert zuzuweisen und damit sozusagen immer schlechter wertiges Geld im Umlauf war. Das heißt, man hat schon früh gesehen, dass man es natürlich Sinn macht, diesen Edelmetallanteil in der Münze selbst zu reduzieren, um einen fälschlichen Wert eigentlich draufzuschreiben.
Ein Kurs, der mit dem Papiergeld fortgesetzt wurde. Um das Vertrauen in die Scheine zu sichern, wurde in den Schatzkammern der Herausgeber ausreichend Münzgeld gelagert und ein Versprechen auf die Banknoten geschrieben, sie jederzeit in bare Münze umzutauschen. Die Staaten konnten nicht einfach Geld drucken. Die im Umlauf befindliche Geldmenge war durch die enge Bindung an den Goldstandard begrenzt.
Auch heute noch stellt man sich immer wieder die Frage, sollte man Goldreserven halten? Braucht man das in einer modernen Wirtschaft? Oder glauben wir nicht zusehends durch das Funktionieren einer Geldwirtschaft an Geld als Medium für sich selbst? Und wir brauchen gar nicht mehr einen Hintergrund wie Gold.
Elisabeth Springler ist Studiengangsleiterin an der Fachhochschule des BFI Wien. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Geldtheorie und Geldpolitik.
Das heißt, wir vertrauen jetzt viel stärker der Währung, auch ohne dass der Wert dieser Münze tatsächlich in sich vorhanden ist.
Dass der relativ stabile Wert von Gold das Edelmetall auch heute noch zu einer ultimativen Weltwährung macht, davon ist Thomas Bachheimer überzeugt. Er verdient sein Geld als Experte für Öl- und Goldpreis und ist Europachef des Goldstandard-Instituts.
Das Goldstandard-Institut möchte die Menschen darüber informieren, dass wir neben dieser künstlichen Währung, den Euro und auch mittlerweile der Dollar eine künstliche Währung ist, dass es auch natürlich naturrechtlich organisierte Gelder gibt. Ein Geld, das einen inneren Wert hat, wo der Währungsverwender darauf bauen kann, dass während das Geld bei ihm unter seiner Obhut ruht, nicht an Kaufkraft verliert. Und wo nicht von der Politik der innere Wert und die Kraft des Geldes gestört werden kann, beziehungsweise entwertet werden kann, um die Schulden der Politik damit zu tilgen.
Seit 2010 lässt sich beobachten, dass die Zentralbanken wieder Gold kaufen, so Bachheimer. Russland und asiatische Länder, allen voran China, stocken ihre Goldreserven kontinuierlich auf. Ende Mai kündigte Nationalbankchef Ewald Nowotny an, dass 110 Tonnen der österreichischen Goldreserven aus den Tresoren der Bank of England aus London nach Wien zurückgeholt werden sollen. Für Thomas Bachheimer eine längst fällige Reaktion auf veränderte geo- und finanzpolitische Entwicklungen.
Natürlich aufgrund dessen, dass einige Parteien und auch mein Goldstandard-Institut sanft in den letzten Jahren immer daran geschubst haben und sie hingeschubst haben, holt euer Gold zurück. Es wurde immer dementiert. Und auf einmal ist diese Meldung rausgekommen Ende Mai, dass wir jetzt 110 Tonnen vom Ausland hereinholen. Das heißt, das Vertrauen in die Lagerstätten, in den ausländischen, aber auch das Vertrauen in Geld, es dürfte gesunken sein. Man versucht wieder Gold zurückzuholen und Gold zu akkumulieren.
Dass unser Gold nun nach Hause kommt, wie Thomas Bachheimer es formuliert, sei ein rein symbolischer Akt, stellt Beat Weber fest. Er ist Experte für Geldtheorie an der österreichischen Nationalbank.
Es hat mehr eine psychologische Bedeutung oder ein psychologisches Motiv. Viele Leute wünschen sich das in der Bevölkerung und die Nationalbank kommt da diesem Wunsch nach. Sozusagen ökonomisch hat das nicht so eine Bedeutung, weil heutzutage Währungen nicht mehr auf Deckung angewiesen sind. Es ist nicht mehr wichtig, was man beim Ausgeber des Geldes dafür eintauschen kann. Wichtiger ist eher, was bekommt man dafür in der Wirtschaft. Die Kaufkraft von Geld ist entscheidend.
Goldreserven sind reine Anlageobjekte, so Beat Weber. Sie sagen nichts über die Kaufkraft des Geldes aus.
Und dafür ist es nicht wichtig, was die Nationalbank mir dafür gibt, wenn ich den Zettel eintauschen gehe, sondern wichtig ist, was mir Kaufleute dafür geben und ob diese Preise, die sie dafür verlangen, im Zeitablauf sich drastisch nach oben oder nach unten entwickeln oder ob sie relativ stabil bleiben. Und das ist eigentlich das Gütekriterium für Geld heutzutage und nicht, was der Ausgeber dafür verspricht und Überlegungen, was er als Gegenposition zum Geld hat.
Die Nationalbanken halten Goldreserven als Stabilitätsgarant, zur eigenen Sicherheit und als Wertdepot, erklärt die Ökonomin Elisabeth Springler, die auch im österreichischen Fiskalrat sowie im Finanzmarktstabilitätsgremium tätig ist.
Das bedeutet aber nicht, dass man jetzt immer wieder Reserven erhöhen oder senken muss, je nachdem, wie sich eine Währung entwickelt, sondern die Währung ist eigentlich jetzt nur noch ein Signal der wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes und nicht abhängig von den Goldreserven, die ein Nationalstaat hat.
Das 19. Jahrhundert stand im Zeichen des Goldstandards. Viele Staaten zogen es damals vor, ihr Gold im Keller der Bank of England zu lagern, dem Zentrum des damaligen Wirtschaftssystems. Kam es zu ungleichen Entwicklungen zwischen Nationalökonomien, wurden Goldberge im Keller der Bank of England von einem Ort zum anderen verschoben. Eine zweite wichtige Funktion des Goldstandards war, dass dieser den Außenhandel zwischen den Nationen erleichterte, weil damit, trotz verschiedener Währungen, eine gemeinsame Berechnungsgrundlage existierte. Doch infolge des Ersten Weltkriegs begann das System des Goldstandards in der Zwischenkriegszeit zu bröckeln.
Da wollte man ja sozusagen einen starken Goldstandard haben, hat aber gemerkt, dass das im Zuge der Weltwirtschaftskrise nicht mehr geht, dass wir ganz einfach sehr starke, einerseits zunächst auch inflationäre Tendenzen haben, dass hier eine enge Bindung ganz einfach nicht aufgrund der Wirtschaftsleistung nicht aufrechtzuerhalten ist. Dass man sehr viel mehr druckt, dass man mehr liquide Mittel braucht und dass das hier ein Auseinanderklaffen zwischen den Anforderungen des Finanzsystems und dem, was man mit der Goldhinterlegung hatte, überwinden muss.
Noch während des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1944 kam es zur Konferenz von Bretton Woods im US-Bundesstaat New Hampshire, wo 44 Staaten das sogenannte Bretton Woods-Abkommen unterzeichneten. Vereinbart wurde ein fixes Wechselkurssystem. Der Dollar wurde an den Goldpreis gebunden, alle anderen Währungen an den Dollar.
Dadurch, dass aber dann andere Staaten sich an den US-Dollar gebunden haben, also ein Wechselkursverhältnis festgelegt haben, hatte man sozusagen indirekt auch diesen Goldwert wieder drinnen.
Doch das Bretton-Woods-System stieß bald an seine Grenzen.
Das heißt, die einzelnen Volkswirtschaften haben sich unterschiedlich entwickelt. Allen voran natürlich auch sozusagen die Nachkriegsjahre Deutschland im Wiederaufbau, die sehr hohe Wachstumsraten hatten. Amerika, das ja zunächst diesen fixen Wechselkurs gestellt hat, das zwar sehr gut etabliert war, aber dann im Vergleich weniger stark gewachsen ist als natürlich dieser Wiederaufbaustaaten in Europa und sich damit auch ein Missverhältnis im Wechselkurs ergeben hat. Und damit musste man sich irgendwann fragen, wie kann ich eigentlich dieses fixe Wechselkursverhältnis, das nicht mehr die reale Wirtschaftsleistung und hier entspricht, wie kann ich das noch aufrechterhalten? Und das hat dann dazu geführt, dass man dazu übergegangen ist, schrittweise ein flexibles Wechselkurssystem und dann eine vollkommene Freigabe der Wechselkurse zu fordern und auch durchzusetzen. Und damit ist auch sozusagen die Frage nach dem Gold weiterhin in den Hintergrund getreten.
1971 stoppte der damalige US-Präsident Richard Nixon die nominale Goldbindung des Dollars. Endgültig brach das System der fixen Wechselkurse 1973 zusammen.
In einer 6000 Jahre alten Geld- und Währungsgeschichte haben wir seit 40 Jahren dieses freie Geld. Und in weiterer Folge abgewandelt seit 100 Jahren, seit 1913 mit der Gründung der Fed. Was ist der Nachteil davon?
Thomas Bachheimer, Europachef des Goldstandard-Instituts, sieht im Geldsystem ohne Goldbindung die Wurzel allen Übels.
Nur in einem freien Geldsystem kann der Staat ohne größere Probleme seine Bürger verschulden. In einem Goldstandard müsste, um die Geldmenge zu erweitern, zusätzliches Geld hereinzubekommen, um dann die alten Geldscheine und Münzen zu entwerten durch zusätzliches Geldangebot, was er ja willentlich macht, das nennt man dann auch Inflation, in einem Goldstandard ginge das nicht. Er könnte keine neuen Schulden aufnehmen. Aber er druckt einfach mehr Geld oder die EZB macht das jetzt für unsere Staaten und auf einmal haben wir Produktionszuwachs an Geld von 190% seit 2008, seit der Währungskrise oder seit der ersten Lehman-Krise. Und wir haben einen realen BIP-Zuwachs von 28%. Und der Rest geht in die Finanzwirtschaft. Das wird in den Goldstandard nicht passieren.
Was mir auffällt an den Diskussionen, die Krise, die 2007, 2008 ausgebrochen ist, ausgelöst hat, da gibt es ein großes Echo für Theorien, die glauben, die Krise läge jetzt nicht am Wirtschaftssystem oder an den Finanzmärkten oder sowas, sondern daran, dass das Geld irgendwie falsch sei. Es gebe einen Fehler im Geldsystem.
Beat Weber, Ökonom in der Österreichischen Nationalbank, Abteilung für Integrationsangelegenheiten und internationale Finanzorganisationen.
Da gibt es die einen, die sagen, es gibt zu viel Geld, ne, wie die Leute, die Goldbindung wollen. Nicht? Es gibt einfach zu viel Geld auf der Welt und das ist erfundenes Geld und nicht echtes Geld und fliegt da rum und macht deshalb lauter Blödsinn. Und dann gibt es andere, die sagen, es gibt einfach viel zu wenig Geld, darum gibt es eben Armut und Verschuldung und man müsste einfach mehr und oder vielleicht anders verteilen und in andere Hände geben oder anders ausgeben oder es bräuchte andere Ausgeber, sonst was. Also alle haben diesen Tunnelblick auf die richtige oder falsche Geldordnung und sehen den größeren Zusammenhang nicht.
Der Goldstandard-Vertreter Thomas Bachheimer:
Geld darf niemals Gesetz sein, Geld muss gesetzlos sein, wie im Wilden Westen. Ja, das muss allein da sein. Geld ist eine naturrechtliche Angelegenheit.
Was diese Theorie übersieht, so der Nationalbankökonom Beat Weber, sei, dass Geld als Zahlungsmittel auch privat geschaffen wird, etwa in Form von Schuldscheinen.
Der alte Alchemistentraum, wie schaffe ich physikalisch Geld, ist sozusagen durch diese Innovation, dass Leute, die einander vertraut haben, ihre eigenen Schuldscheine wechselseitig als Zahlungsmittel verwenden konnten, ist sozusagen Privatgeld entstanden, das dieses staatlich ausgegebene Münzgeld ergänzt hat. Und dieser Prozess ist noch unglaublich verfeinert worden im Laufe der Jahrhunderte. Und die Paradoxie, dass der Markt selber verschiedene private Zahlungsmittel selbst hervorbringt, unterminiert jeden Versuch, Geld zu einer fixen Größe zu machen, Zahlungsmittel quantitativ zu begrenzen, wie das Goldbinder sich vorstellen.
Ein knappes Edelmetall wie Gold wäre ein enges Korsett für eine moderne Wirtschaft, betont die Ökonomin Elisabeth Springler. Gleichzeitig lässt sich beobachten, dass die zirkulierenden Geldmengen nicht in der Realwirtschaft, sondern auf den Finanzmärkten landen.
Das ist sozusagen einer der Hauptkritikpunkte auch, dass die Geldpolitik vielleicht zu wenig restriktiv war in dieser Boomphase, daher diese quasi schon Überliquidität geschaffen hat und dazu beigetragen hat, dass es zu dieser Finanz- und zusätzlichen Verschuldungskrise kommt, weil man diese Form der Akkumulation immer weiter vorangetrieben hat.
In Krisenzeiten gewinnt Gold als Gegenwert zu Geld an Bedeutung. Damit steigt auch der Wert vergoldeter Finanzprodukte, die an den Börsen gehandelt werden. Und für die auf Gold gesetzten Titel, wie Derivate, gibt es keine natürliche Mengenbegrenzung.
In jeder Krise stellt sich auch immer wieder die Frage, ob nicht dann der Goldmarkt nicht auch nochmal ein Sektor für weitere spekulative Blasen wäre. Ich kann Gold schürfen, auf der anderen Seite habe ich aber natürlich einen viel, viel größeren Handel mit Titel auf Gold, die nicht eins zu eins mit dem gegenüberstehen, was ich an tatsächlichen physischen Goldbeständen oder neuen Goldfunden habe.